Mein Name ist Guido Waltes. Ich bin, wie ihr jetzt schon gehört habt, Dozent am Marburger Bibelseminar, aber noch gar nicht so lange, jetzt seit anderthalb Jahren, im Fach Neues Testament und auch Dogmatik. Und dadurch alleine ist ja schon auch die Beziehung gegeben zum jüdischen Hintergrund, weil immerhin die meisten Schriften des Neuen Testamentes, soweit wir das wissen, von Juden geschrieben worden sind. Und Bekannte von mir sagen immer so schön, ich unterrichte jüdische Schriften aus dem ersten Jahrhundert. Und wenn dann gefragt wird, welche, dann sage ich dann Matthäus, Markus und Johannes und so. Mein Interesse für das Thema kommt ein bisschen daher, dass ich vorher ein paar Jahre lang in Jerusalem gelebt und gearbeitet habe und dort gemerkt habe, dass ich doch für meinen Glauben und auch für mein Bibellesen enorm viel lernen kann, wenn ich mal versuche, die Dinge aus der Perspektive jüdischer Freunde zu betrachten, was ich versucht habe. Aber natürlich sind 5 Jahre oder 6 Jahre eine sehr kurze Zeit. Also ich bin in diesem Bereich ein Lernender, würde euch gerne mit auf den Weg des Lernens nehmen, sagen, hier sind vielleicht ein paar Anfänge. Vielleicht gibt es einige von euch, die da sehr viel mehr Ahnung haben. Zumindest einen haben wir, wenn das wirklich ein Lebenswerk ist, dann sollten wir fast die Plätze wechseln hier, aber wir machen es jetzt mal so. Ich bin, wie gesagt, ich lerne da und entdecke aber, wenn immer ich mich dran setze, dass es enorm viel zu entdecken gibt. Und auf diese Entdeckungsreise würde ich euch gerne mitnehmen. Da ist vieles heute auch unvollständig. Also ich sag mal, ein Bild, wie das Judentum damals gewesen ist, das ist natürlich ein Jahresseminar. Es ist auch immer die Frage, wie sehr man ins Detail gehen kann oder auch will. Ich habe auch im Fach Neues Testament promoviert über ein ganz spezielles Thema, jüdischer Hintergrund mancher Evangelientexte. Da habe ich nur über 4 Texte geschrieben und das ganze Ding ist dann 600 Seiten lang geworden. Man kann also sehr ins Detail gehen, das ist aber nicht der Sinn des heutigen Seminars, sondern heute bleiben wir so ein bisschen in der Vogelperspektive. Und mein Interesse war, als der Tobi mich fragte, könntest du ein Seminar machen, aus der Perspektive eines Neutestamentlers mit Interesse für den jüdischen Hintergrund, habe ich überlegt, wie passt das in diesen Tag rein? Das große Thema ist ja Jesus und das Judentum oder das antike Judentum, aber das übergroße Thema ist Gesellschaftstransformation. Und wir haben schon gehört, dass manche von euch das eine Thema interessiert und andere das andere und vielleicht die Beziehung dazwischen. Also habe ich überlegt, was wäre denn sozusagen eine jüdische Perspektive auf dieses Thema? Dann versuche ich mal zu meine Freundin in Jerusalem zu denken, was würden die denn dazu sagen? Und dann fiel mir spontan eben dieser Begriff ein, Tikkun Olam, den ich sehr oft gehört habe, wo mir viele meiner jüdischen Freunde gesagt haben, das ist eigentlich ein Kernbegriff unseres Selbstverständnisses, unseres Weltverständnisses. Und der heißt so viel, ich habe ihn mal übersetzt in der Überschrift, mit Heilung der Welt. Man könnte auch sagen Wiederaufrichtung der Welt, Wiederherstellung der Welt, Vervollständigung der Welt, Vervollkommnung der Welt. Und das ist mir immer wieder begegnet als Antwort sozusagen, was ist unsere Aufgabe als Menschen in dieser Welt? Warum sind wir überhaupt hier? Was hat Gott mit uns vor? Und viele haben diese Antwort gegeben, Tikkun Olam, also die Welt wieder in Ordnung zu bringen, ja, oder die Welt zum Ende zu bringen. N.T. Wright hat heute Morgen darüber geredet, dass Gott uns sozusagen, dass Gott die Welt quasi unfertig geschaffen hat und uns was überlassen hat, damit wir sozusagen auch daran weitergestalten und arbeiten können. Und das ist ein Gedanke, der uns auch heute im Seminar begegnen wird. Und ich habe gedacht, das ist doch eigentlich spannend. Das scheint so eine zentrale Idee und zu sein, die aber vom Namen her schon und auch wie wir sehen werden von der Tradition wesentlich älter ist als der Begriff Gesellschaftstransformation. Also ist die Frage, haben wir da als Christen jetzt was neu entdeckt, was eigentlich schon viel, viel länger da war und vielleicht können wir es wieder entdecken, wenn wir in die jüdischen Quellen hineinschauen. Und ich möchte also in diesem Fall ausnahmsweise mal beides machen. Steht zwar in der Überschrift das antike Judentum, aber ich habe in der Beschreibung des Seminars ja auch gesagt, dass ich von diesem Begriff ausgehen möchte und auch ein bisschen gucken möchte, was steckt da heute dahinter, um dann zurückzufragen, was hilft uns das im Verständnis über das Judentum zur Zeit Jesu und auch für unsere Sicht des Judentums zur Zeit Jesu. Es geht nämlich ein bisschen auch, das war Tobi wichtig, dass wir fragen, was hat das jetzt mit uns zu tun und wie kann das auch unsere Sicht verändern? Das ist ein Punkt, der mir auch wichtig ist. Ich teile mal hier was aus. Das ist so eine kleine Materialsammlung. Meine Studenten, die kennen das jetzt schon. Wir haben in letzter Zeit große Papierschlachten hinter uns gebracht. Manches davon ist auch das Gleiche, weil es einfach ein paar Texte sind, die mir auch im Vorfeld jetzt in der Vorbereitung auf diese Studientage begegnet sind. Ich habe das schon erzählt, mein Anmarschweg war so, dass mir spontan dieser Begriff einfiel, Tikkun Olam, den habe ich so oft gehört und ich fand das immer toll und ich muss auch sagen, ich habe den manchmal mit ein bisschen peinlichem Gewissen gehört, weil es gab zum Beispiel so eine Synagoge in Jerusalem, wo die boten so eine Art Volkshochschule-Kurse an, wo man also teilnehmen konnte und da war ich immer der einzige Nicht-Jude, der da saß und haben mich immer freundlich aufgenommen und ich habe immer zugehört und sehr viel gelernt, war so eine fortlaufende Talmud-Auslegung. Und dann wurde manchmal so in Seitenbemerkungen gesagt, wie der Unterschied zwischen Juden und Christen ist. Ja? Stellt euch das vor, bei uns Christen machen wir das ja auch oft. Ja? Der Prediger predigt über, was Jesus eigentlich wollte. Und dann sagt er, ja, bei den Juden war das ja so, aber bei Jesus war das ja ganz anders. Ja? Und dann denken wir, ah toll, schön, dass wir Jesus haben. Und mir ging es jetzt mal andersrum. Ich saß da in dieser Vorlesung und dann hieß es immer, ja, bei den Christen ist das ja so, aber bei uns ist das ja ganz anders. Und dann habe ich manchmal ganz schön doof da gesessen. Ja? Zum Beispiel war immer wieder dieser Gedanke, bei uns, bei den Juden, geht es um Tikkun Olam, die Verbesserung der Welt. Wir wollen etwas beitragen zur Gesellschaftsveränderung, wir wollen in dieser Welt arbeiten, aber bei den Christen geht es ja nur darum, wer am Ende in den Himmel kommt. Ja? Also das, was wir jetzt hier schon öfter gehört haben, war da in der Tat auch die Vorstellung. Ja? Bei Christen geht es darum, dass deine Sünden vergeben werden, dass du in den Himmel kommst und so, aber bei uns Juden geht es darum, diese Gesellschaft zu verändern. Und das hat mich so ein bisschen gepiekt, weil ich gesagt habe, okay, ich höre das ist die Wahrnehmung, aber ist es denn wirklich so und haben wir da als Christen vielleicht, sollten wir da vielleicht Hausaufgaben machen? Und das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ich fange mal vorne an, also die Frage ist, in welchem Zeitraum man immer anfängt, wenn man über das Judentum redet, dem, was es heute gibt, dem, was es zur Zeit Jesu gab. Viele Leute denken, wenn man über Judentum redet, muss man ins Alte Testament gucken. Das ist auch nicht falsch, aber auch nicht 100% richtig, weil es natürlich auch da, wie bei uns Christen, auch eine zeitliche Entwicklung gibt. Und wir fangen mal an mit einem Text aus einem Gebet, einem täglichen Gebet, einem Teil des täglichen Gebetes, dem sogenannten Alenu. Ich hoffe, ich habe das richtig hier beschrieben. Ist ein Teil des eigentlich dreimal am Tag sozusagen stattfindenden Tageszeitengebetes, das sehr lang ist, wo es verschiedene Teile gibt. Und das ist der Teil Alenu, der ziemlich am Ende kommt. Ich lese ihn mal vor. An uns ist es zu preisen den Herrn der Welt, der am Anfang alles hervorgebracht hat. Er hat uns nicht gemacht wie die Heidenvölker und nicht wie die Geschlechter auf Erden. Wir beugen die Knie und werfen uns anbetend nieder und bekennen vor dem König der Könige, dem Heiligen, gepriesen sei er. Er hat den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet. Himmel und Erde. Er ist unser Gott und keiner sonst. In Wahrheit ist er unser König und niemand anders. Wie es geschrieben steht in deiner Tora. Und du sollst heute erkennen, dass der Herr, der wahre Gott, ist im Himmel oben wie auf der Erde unten. Keiner sonst. Darum hoffen wir auf dich, Herr, unser Gott, dass wir bald sehen werden, wie du die Götzen entfernst von der Erde, wie du die Wahngebilde vernichtest, um die Welt wiederherzustellen durch die Königsherrschaft des Allmächtigen. Hier kommt dieser Begriff her, da habe ich ihn auch mal kurz auf Hebräisch umgeschrieben, Letaken Olam B'Malkut Shaddai. Also Taken, da ist dieses Wort, das ist das Verb, Taken, wiederherstellen, das Nomen dazu ist Tikkun. Also, Letaken Olam B'Malkut Shaddai, um die Welt wiederherzustellen oder zu heilen durch die Königsherrschaft des Allmächtigen. Damit die ganze Menschheit deinen Namen anruft, alle Übeltäter sich hinwenden zu dir, alle Bewohner der Erde dich erkennen, jedes Knie sich beugt vor dir und jede Zunge dich bekennt. Vor dir, Herr, werden sie niederknien und niederfallen und lobpreisen die Herrlichkeit deines Namens. Und sie werden auf sich nehmen das Joch deiner Königsherrschaft. Wir haben auch schon viel von der Königsherrschaft Gottes gehört, ist also hier auch nochmal. Und du wirst ihr König sein in Bälde und für immer und ewig. Denn dein ist das Königreich und in Herrlichkeit wirst du herrschen in Ewigkeit. Wie es geschrieben steht in deiner Tora, der Herr wird König sein für immer und ewig. Und es heißt auch, der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jedem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Kleiner Übersetzungshinweis, ich habe hier immer wie Luther Herr geschrieben, wo eigentlich der Gottesname steht, aber nicht gelesen wird. Manche lesen da auch was anderes, der Name oder der Ewige, aber ich habe mal der Herr geschrieben. Also das ist dieses Gebet, was eben in vielen Synagogen auch so dreimal am Tag gebetet wird. Wenn man denn dreimal am Tag hingeht, kann es auch für sich selber beten. Aber dadurch ist es natürlich sehr präsent vielen Leuten. Und immer wenn man also zum Beispiel mal diesen Begriff googelt, Tikkun Olam, dann wird man ganz oft darauf stoßen, dass die Leute sagen, das ist doch das, was wir ja jeden Tag beten. Ja, und da ist sozusagen dieser Kernsatz drin, dass wir hoffen, dass Gott diese Welt wiederherstellt, wieder aufrichtet, wieder repariert, wieder heilt, Und zwar durch seine Königsherrschaft. Also hier eine, was wir nennen, eine Perspektive des Reiches Gottes in diesem Gebet. Ich habe Punkt A ein bisschen überschlagen, einfach die Wortbedeutung dieses Verbes. Eben habe ich jetzt schon ein paar Mal angedeutet, man kann das sehr vielfältig übersetzen. Es hat dann auch verschiedene Nuancen. Eigentlich, der Verbstamm ist aufrichten. Also das Wort hinstellen steckt da drin. Aufrichten, wiederherstellen, heilen, reparieren, bejahen. Also zum Beispiel das hebräische Wort ken für ja kommt von derselben Wurzel. Ken, ja sagen. Also ja sagen zur Welt. Verbessern, die Welt verbessern. Manche übersetzen im Englischen immer make the world a better place. Ja, also die Welt zu einem besseren Ort machen, wäre auch eine Übersetzung von Tikkun Olam. Also das Gebet, da ist es zentral drin. Jetzt ist die Frage, wo kommt der Begriff eigentlich her? Wo taucht er zum ersten Mal auf? Wie alt ist er? Das ist immer bei jüdischer Tradition interessant, weil das Gebet, weiß man nicht genau, in welcher Zeit das entstanden ist. Das ist so über die Jahrhunderte gewachsen und wird also gebetet. Da ist es schwierig, das genau auf eine Zeit zu datieren. Der Begriff selber taucht eben auf in den rabbinischen Schriften. Unter anderem bei einem Rabbi Gamaliel. Das ist Gamaliel der Ältere. Oder Gamliel, wenn man ihn hebräisch ausspricht. Wir kennen ihn als Gamaliel in der Apostelgeschichte. Der Ältere, der zur Zeit von Jesus und Paulus gelebt hat, eben da auch im Neuen Testament auftaucht. Und interessanterweise dort derjenige ist, der im Hohen Rat sagt, als sie Petrus und Johannes verurteilen wollen, der dann sagt, lasst uns doch mal abwarten, wenn diese Sache von Gott ist, dann wird sich das schon zeigen. Und wenn nicht, dann hat sich die Sache sowieso bald erledigt. Also dem wird unter anderem zugeschrieben, dass er diesen Begriff verwendet hat, vielleicht geprägt hat, Tikkun Olam, und zwar damals noch nicht in diesem super umfassenden Sinne, sondern als sehr spezielle juristischen Begriff für rechtliche Vorschriften, die man nicht direkt aus der Bibel ableiten kann, sondern aus dem allgemeinen Wohl der Gesellschaft. Ja, das ist also eine Unterscheidung. Man sagt, es gibt bestimmte Gebote, die hat Gott uns gegeben. Manche Dinge tun wir aber auch deswegen, weil sie der Gesellschaft dienen. Und das ist sozusagen diese Begründung um der Tikkun Olam willen. Also kleiner Beispiel hier, der Freikauf von Kriegsgefangenen. Niemand darf, also das ist das nächste Textbeispiel, niemand darf für den Freikauf eines Kriegsgefangenen mehr Geld verlangen, als er wert ist. Denn dieses Verbot dient der Verbesserung der Welt. Tikkun Olam. Rabbi Simon ben Gamaliel fügte hinzu, es ist auch für den Kriegsgefangenen besser, also nicht nur für die Welt und die Gesellschaft, sondern auch für den Kriegsgefangenen. Auch, das ist die nächste Regel, auch darf man nicht Schriftrollen oder Gebetsriemen von nichtjüdischen Händlern für mehr Geld kaufen, als sie wert sind. Also hier geht es einfach darum, zu sagen, man braucht gerechte Preise, ja, fair trade, von damals gerechte Preise, und das dient der Verbesserung der Welt. Also auch das dient Tikkun Olam. Jetzt steht darüber die Stelle Mishnah Gittin, 4, 6. Es gibt andere Stellen, auch aus der Mishnah. Kurze Bemerkung da. Wir haben immer diese Texte, Mishnah, Talmud. Manche haben das bei mir im Unterricht gehabt. Das Problem mit diesen Texten ist, dass sie aus einer Zeit stammen, die 200 Jahre nach Jesus ungefähr liegt. Aber dass sie viele Inhalte enthalten, die aus der Zeit Jesu und noch früher stammen. Und da streiten sich jetzt immer die Gelehrten, ob man die lesen darf, wenn man was wissen will über die Zeit von Jesus. Ja, die einen sagen, ja natürlich, weil die haben das ja vorher lange mündlich überliefert. Das ist also das, was die Zeit Jesu widerspiegelt. Andere sagen, nein, darfst du gar nicht nehmen, gilt gar nicht für die Zeit Jesu, weil es ja erst später aufgeschrieben wurde. Ich persönlich tendiere zu der ersten Version. Ich lese diese Quellen gerne, weil ich glaube, dass sie viel Altes enthalten, was uns auch in die Zeit von Jesus zurückbringt. Okay, das ist also sozusagen die Herkunft dieses Begriffs. Ja.
Genau, diesen einen Begriff habe ich. Talmud, okay. Und dann
Mishnah. Mishnah ist sozusagen die erste Sammlung der mündlich überlieferten Gebote, wo das dann unter anderem auch drin auftaucht. Okay. Dabei als juristischer Fachbegriff für Dinge, die man tut, weil sie dem Guten der Gesellschaft dienen. Aber da ist der Kerngedanke der Gesellschaftsveränderung und gesellschaftspositiven Gesellschaftsdrehung schon drin. Das Ganze hat sich dann aber weiterentwickelt. Der nächste Schritt, kleiner Blick ins Mittelalter, Isaac Luria, 16. Jahrhundert, also ungefähr zur Zeit von Martin Luther, ein Lehrer der Kabbalah, der in Israel lebte, in Safed, in Jerusalem geboren ist und dann in Safed lebte und dort die traditionelle Lehre der Kabbalah ein bisschen aufgenommen hat und weiterentwickelt hat. Und der hat also diesen Begriff genommen und hat gesagt, wir können den mal weiterdenken. Was steckt da eigentlich drin? Und er hat sein philosophisches System daraus entwickelt und hat gesagt, wenn wir das mal durchdenken, dann ist das wirklich interessant. Das ist ungefähr auch das ansatzweise, was N.T. Wright kurz in einem Nebensatz heute Morgen gesagt hat, dass Gott offensichtlich diese Welt unperfekt gemacht hat, weil er uns Spielraum geben möchte, mitzugestalten. Ja? Ganz grob gesagt, das ist ein bisschen komplizierter bei ihm, aber so grob von der Idee her zu sagen, das ist eigentlich das Wesen der Welt, dass sie noch nicht fertig und perfekt ist, damit wir als Menschen dort die Aufgabe haben und die Gelegenheit, die Welt quasi zu vollenden als Mitarbeiter Gottes. Den Rest der kabbalistischen Ideen drumherum lassen wir jetzt mal weg. Jetzt machen wir wieder einen Sprung nach vorne, kommen ins 19. Jahrhundert, nach Deutschland und treffen einen der berühmten Lehrer des 19. Jahrhunderts, Samson Raphael Hirsch, seines Zeichens Rabbiner in Frankfurt und einer der prägenden oder eigentlich der wichtigste Gründer des sogenannten der neuen neo-orthodoxen Bewegung in Deutschland, also der wiederbelebten orthodoxen des wiederbelebten orthodoxen Judentums in Deutschland. Der, immer wenn man den Begriff Tikkun Olam mal recherchiert im Internet, dann landet man immer bei Samson Raphael Hirsch als jemanden, der das auch zum zentralen Mittelpunkt seiner Ethik gemacht hat. Wenn man allerdings bei Hirsch selber sucht in den Texten, dann taucht der Begriff gar nicht so oft auf als Begriff. Aber die Idee ist sehr zentral. Samson Raphael Hirsch, vielleicht muss man das kurz erklären, war eben ein orthodoxer Rabbiner im 19. Jahrhundert in Deutschland. Was heißt das? Im 19. Jahrhundert hatten wir eine Situation, wo viele Juden sozusagen in eigenen Ghettos lebten und aus der Gesellschaft sehr herausgedrängt worden waren über die ganze Zeit des Mittelalters und sehr sozusagen in ihrer eigenen Welt leben mussten, teilweise wollten, teilweise mussten. Und dann gab es parallel dazu eine Bewegung der Assimilation, wo man gesagt hat, lass uns raus aus dem Ghetto, lass uns doch so werden wie alle anderen. Und zwischen diesen beiden Polen des Rückzugs ins Ghetto oder des Bleiben im Ghetto und dem völlig in der Gesellschaft zu verschwinden durch Assimilation, hat Samson Raphael Hirsch gesagt, nein, wir brauchen ein Judentum, er nannte das Torah im Derech Eretz, also Torah verbunden mit dem weltlichen Wandel. Derech Eretz ist so ein bisschen doppeldeutiger Begriff, heißt eigentlich der Weg der Welt, heißt aber auch eigentlich im Allgemeinen. Ja? Also Derech Eretz heißt sozusagen, im Allgemeinen ist das so. Also Torah verbunden mit dem allgemeinen normalen Alltagsleben, mit dem Weltwandel. Ja? Und das war seine Idee, wie können wir das verbinden? Wie können wir die Welt, den Alltag durchdringen mit Torah? Ja? Und da hat er also dann viel drüber geschrieben, hat eine der großen Ethiken dieser Zeit damals geschrieben. Ich lese mal einen kurzen Ausschnitt aus diesem Buch, das den Titel trägt Horeb, also Erinnerung an den Berg Horeb, wo Gott die Gebote gegeben hat, Versuche über Israel und Israels Pflichten in der Zerstreuung. Sprich in fremden Ländern wie zum Beispiel in Deutschland. Und er schreibt, mit Gesinnung und Tat gehöre jeder Einzelne seiner Gemeinde an. Mit Gesinnung, dass ihn der Gemeinsinn beseele, der das allgemeine Beste wie das eigene beherzigt. Der, wenn es gilt, das eigene dem Allgemeinen aufopfert, dem es nicht gleichgültig ist, ob die Anstalten, Einrichtungen und Angelegenheiten des Gemeinwesens blühen oder nicht, wenn ihm auch persönlich kein Nutzen daraus flösse. Dem es nicht gleichgültig ist, ob die Gemeinde ihre Aufgabe löst, Trägerin des Heiligsten zu sein oder nicht. Es hat das Gemeinwesen keinen größeren Feind als jene Gleichgültig und Engherzigkeit, die nur für überall fragt, was nützt es mir, was schadet es mir. Die darum nicht freudig weiß, den Stein zu einem Bau zu tragen, an den alle und nicht nur sie, an den die späteren Enkel, wenngleich nicht die Gegenwart, ihr Leben sicher lehnen werden. Manche fühlen sich erinnert an das, was N.T. Wright Donnerstagabend erzählt hat über den Bau der Kathedrale, zu der jeder seinen Stein beiträgt. Weiter geht's. Ein Sinn erfüllt von der großen Aufgabe des Gemeinwesens. Ein Sinn der Wahrheit des Rechts und des Friedens. Ein Sinn der Gemeindeehre, der stolz darauf ist, wenn das Gemeinwesen blüht. Ein Sinn, der sich selbst in den Gemeindevertretern und in jedem Gemühen ums Gemeinwohl achtet und jeder das Gemeinwohl fördernden Anordnung gerne sich fügt. Das ist der Sinn, der dann auch jeden Einzelnen gern und freudig an Tat zu leisten lohnt. Spornt? Tippfehler. Was das Gemeinwesen fordert. Also, das ist nur ein Auszug, aber es ist für die damalige Zeit einfach ein sehr, sehr großer Entwurf, wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel Johann Heinrich Wichern, einer der großen christlichen Sozialreformer, ungefähr in dieser Zeit, aber eigentlich noch ein bisschen später auf die gleichen Gedanken formuliert hat. Also hier haben wir einen frühen Vertreter von gesellschaftlicher Verantwortung im Judentum. Und das Schöne bei Samson Raphael Hirsch ist auch, er hat einen wichtigen Kommentar zu den fünf Büchern Mose geschrieben, indem er also da Vers für Vers auslegt. Und da finden wir auch eine traditionelle Auslegung eines Verses am Anfang der Schöpfungsgeschichte, auf der sich diese Idee auch gründet. Wenn ihr nochmal auf dem Textblatt ganz nach oben, also Blatt 3 ganz oben schaut, ist ein Auszug aus dem Midrasch zu Genesis, also aus der jüdischen Auslegung aus der Zeit Jesu zum ersten Buch Mose. Und zwar geht es um diesen Vers, Genesis 2, Vers 3. Ich lese mal vor. Rabbi Pinhas sagte im Namen von Rabbi Hosea, es steht geschrieben, denn an ihm, also am siebten Tage, ruhte Gott von allen seinen Werken, die er geschaffen hatte, um zu tun. Das ist jetzt sozusagen Samson Raphael Hirschs Übersetzung. Bei Luther ist das anders, steht da nur, die er gemacht hatte. Ja? Eigentlich steht da aber im Hebräischen eben la'azot hinter, also um zu tun. Und daraus leitet jetzt der Ausleger aus, also ruhte Gott zwar von der Arbeit an seiner Welt, aber er ruhte nicht von seiner Arbeit an den Gerechten und an den Frevlern. Denn er arbeitet mit beiden, mit diesen und mit jenen. Er zeigt diesen ihren wirklichen Charakter und auch jenen ihren wirklichen Charakter. Das ist also hier die Auslegung. Gott hat die Welt geschaffen in 6 Tagen. Und am 7. Tage schafft er den Schabbat als ein Zeichen, so soll die Welt eigentlich sein. Und gleichzeitig heißt es da, er ruht an diesem 7. Tag von seinen 6 Tagen Arbeit, um zu tun. Um was zu tun? Um jetzt sozusagen dieses Werk der Vollendung zu starten, was er an den Menschen und in der Geschichte tut. Ja? Und das ist auch das, was Samson Raphael Hirsch dann da unten in dem nächsten Text auslegt. Genau diese Idee, dass er hier die Idee findet, Gott hat den Sabbat gegeben als ein Zeichen des Himmels in der Welt, um damit deutlich zu machen, hier ist eine unvollendete Aufgabe, an der ihr Menschen jetzt mitbauen könnt. Ich lese den Text mal jetzt nicht mehr vor, einfach aus Zeitgründen. Ich gucke jetzt auch nochmal auf die Uhr. Ich habe noch ein paar sozusagen jetzt neuere jüdische Vertreter, um einfach zu zeigen, wie tief verwurzelt diese Idee im Judentum ist, egal in welche Richtung man guckt. Also man kann im orthodoxen Judentum weiterschauen. Ich habe hier mal Josef Soloveitchik, das ist einer der wichtigsten Vertreter des orthodoxen Judentums in Amerika. Also es gibt natürlich auch solches und solches orthodoxe Judentum, sagen wir mal jetzt, aber es ist schon einer der wichtigen. Und er schreibt, der Gipfel religiöser ethischer Vollkommenheit, den das Judentum anstrebt, ist der Mensch als ein Schöpfungshandelnder. Eigentlich steht da Schöpfer, aber ich habe gedacht, wenn ich das hier sage, dann sagt ihr alle Blasphemie, Blasphemie. Ja? Aber eigentlich ist es so gemeint, der Mensch als Mitschöpfer. Ja? Als Gott die Welt erschuf, gab er damit dem Objekt seiner Schöpfung, nämlich dem Menschen, eine Gelegenheit, an der Schöpfung mitzuwirken. Der Schöpfer hat sozusagen die geschaffene Wirklichkeit unvollkommen gelassen, damit der Mensch ihre Unvollkommenheit heilen könnte, da ist der Begriff wieder drin, und die Welt so vervollkommnen könnte. Also der gleiche Gedanke. Danach kommt noch ein etwas längerer Text von Soloveitchik, wo er das ausführt, was das heißt fürs jüdische Selbstverständnis, dass man eben Teil einer Gesellschaft ist. Und das ist eigentlich ein interessanter Text. Vielleicht soll ich ihn doch noch lesen. Den nächsten, nämlich ein Text Konfrontation. Da geht es um das, was N.T. Wright auch heute Morgen gesagt hat, über Paulus, dass man immer, wenn man in einer Kultur ist, sowohl Bejahung als auch Verneinung hat. Ja? Und das beschreibt Soloveitchik hier anhand von dieser Begegnung zwischen Jakob und Esau, wo Jakob dem Esau Geschenke entgegenschickt, aber eigentlich in der Entfernung bleibt, weil er nicht genau weiß, wie soll er jetzt mit Esau umgehen. Und Esau ist natürlich in der jüdischen Auslegung immer ein sozusagen Sinnbild für die nichtjüdische Welt, ja. Also die Begegnung von Jakob und Esau ist so ein Sinnbild für das Verhältnis von jüdischer und nichtjüdischer Welt. Soloveitchik schreibt dazu, was können wir aus diesen Anweisungen lernen? Unsere Beziehung zur Welt um uns herum hatte schon immer einen ambivalenten Charakter. Intrinsisch antithetisch, also da ist eine Antithese angelegt, manchmal sogar ins Paradoxe grenzend. Wir suchen die Beziehung zur Welt Esaus und ziehen uns doch gleichzeitig aus ihr zurück. Wir kommen ihr nahe und gehen doch gleichzeitig auf Distanz. Wenn der Prozess der Annäherung gerade zustande kommt, beginnen wir sofort wieder uns zu entziehen. Wir arbeiten mit Angehörigen anderer Glaubensgemeinschaften zusammen, in allen Bereichen menschlicher Bemühungen. Aber zugleich mit unserer Integration in das allgemeine soziale Netzwerk bewegen wir uns doch auch wieder zurück und bremsen unsere Schritte. Mit einem Wort, wir gehören zur menschlichen Gesellschaft und fühlen uns doch gleichzeitig als Fremde und Außenseiter. Wir sind verwurzelt im Hier und Jetzt als Bewohner dieses Planeten. Und doch erleben wir auch das Gefühl von Heimatlosigkeit und Einsamkeit. So als gehörten wir anderswohin. Wir sind sowohl Realisten als auch Träumer, Klug und pragmatisch auf der einen Seite, Visionäre und Idealisten auf der anderen. Natürlich beteiligen wir uns an der kulturellen Anstrengung und doch gehören wir auch einer anderen Erfahrungsdimension an. Schon unser Stammvater Abraham hat sich selbst mit den Worten beschrieben, ich bin ein Fremder und Mitbewohner unter euch. Geht das überhaupt beides? Vielleicht fragt ihr euch an dieser Stelle, warum lesen wir so viele moderne Texte? Ich mache aber bewusst mal diesen Einstieg jetzt, weil meine Erfahrung ist, dass wir die antiken jüdischen Texte oft mit einer ganz dicken Brille lesen, von Vorurteilen, auf die ich gleich noch eingehen will. Deswegen habe ich gedacht, hier muss ich mal ein bisschen vorlegen, wie kann eine jüdische Weltsicht aussehen, auch im Blick auf die Gesellschaft, die auch ein bisschen, sagen wir mal, komplex ist, ein bisschen differenziert. Wir sagen oft, die Juden waren alle so oder so, die waren gegen die Gesellschaft oder für die Gesellschaft. Hier sehen wir, dass da sehr differenziert hingeschaut wird. Und vielleicht manches von dem, was ich gerade gelesen habe, würdet ihr auch in dem, was N.T. Wright sagt, wiedererkennen. Und deswegen nähern wir uns jetzt sozusagen von der Moderne langsam den biblischen Texten. Ich lasse mal die anderen Texte wirklich jetzt ein bisschen kürzer. Jonathan Sacks ist der Oberrabbiner von England, auch ein orthodoxer Rabbiner, der auch nochmal sagt, Tikkun Olam ist sozusagen der Kernauftrag des Judentums in der Gesellschaft. Das können wir kurz so zusammenfassen. Abraham Joshua Heschel ist ein bisschen anderer Vertreter, der sehr stark auch sozusagen politisches Engagement und politischen Aktivismus gegen Vietnam und sowas mit einbringt. Der hat hier auch einen schönen, das könnte auch sozusagen aus unserer heutigen Zeit kommen. Er schreibt, ich bin dankbar dafür, dass in offiziellen Institutionen und Hotels die Kaschrut-Gesetze, also die Essensgebote, eingehalten werden. Aber was mich schmerzt, ist die Frage, warum stehen eigentlich nur die Metzgereien unter religiöser Aufsicht? Warum bestehen wir nicht darauf, dass auch Banken, Fabriken und Immobilienmakler einen Koscherstempel erhalten und entsprechend den religiösen Gesetzen betrieben werden müssen? Wenn man in einem Ei einen Tropfen Blut findet, dann wäre es für uns als Juden unvorstellbar, es noch zu essen. Das ist nämlich verboten. Aber oft ist mehr als ein Tropfen Blut in einem Dollar oder einem Lire. Und wir unterlassen es regelmäßig, die Leute an die Überlieferungen unserer Lehrer zu erinnern. Also hier ist sozusagen der Versuch, traditionelle Koschergesetze auf Banken oder Finanzmärkte anzuwenden. Spannende Idee. Walter Homolka habe ich noch zitiert, das ist eben ein Vertreter des Reformjudentums in Deutschland, Leiter des Abraham-Geiger-Instituts, wo die reformjüdischen Rabbiner in Deutschland ausgebildet werden. Der sagt auch nochmal, Tikkun Olam ist sozusagen das Zentrum unserer Ethik und unseres Weltverständnisses. Es gibt hier ein Buch, das habe ich mal mitgebracht, das hat er zusammen mit Hans Küng rausgegeben. Also Hans Küng, christlicher Theologe, Walter Homolka, jüdischer Theologe, über das Thema Weltethos. Also haben wir eine gemeinsame Verantwortung für diese Welt. Und Weltethos aus den Quellen des Judentums. Und vorne steht auf hebräischer Schrift der Schriftzug Tikkun Olam. Also auch da sieht man, dass es sehr wichtig ist. Und der letzte Text, der hier aus der Neuzeit kommt, ist ein interessanter Zeitungsartikel vom letzten Jahr, wo ein Unternehmensberater in der Jerusalem Post darüber redet, wie der Begriff des sogenannten Conscious Capitalism, also bewusster Kapitalismus, was so mit Mikrofinanzierung und Mikrokrediten so zu tun hat. Vielleicht kennt ihr diesen Friedensnobelpreisträger Mohamed Yunus, der vor 3 Jahren, glaube ich, den Preis gekriegt hat für diese ganze Idee der Mikrokredite in der dritten Welt. Dessen Idee, sagt dieser Autor, gehört heute zu den heiß diskutiertesten Ideen im Wirtschaftsleben. Sein hebräisches Äquivalent, Tikkun Olam, ist allerdings schon vor langer, langer Zeit entstanden. Tikkun Olam bedeutet, Verantwortung zu übernehmen für das materielle, moralische und geistliche Wohlergehen der weiteren Gesellschaft. Darin wird deutlich, dass das Gebot zu einem Conscious Capitalism, etwa für Mechanismen wie Mikrokredite, Arbeitsplatzbeschaffung, Ausbildungsförderung, Hilfe zur Gründung von kleinen Unternehmen, seit über 2 Jahrtausenden, so jetzt springen wir langsam zurück in die Zeit Jesu, seit über 2 Jahrtausenden im jüdischen Recht vorgesehen, kodifiziert und auch praktiziert worden ist. Der Begriff Tikkun Olam bezeichnet dabei Rechtsnormen, die zwar nicht durch biblische Gebote vorgeschrieben sind, aber dennoch durch die Rabbinen beschlossen wurden, weil sie für das Gelingen des öffentlichen Lebens notwendig waren. Oder wie es in ihrem eigenen Idiom ausdrücken, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Tikkun HaOlam. Also, jetzt springen wir zurück. Ich wollte euch nur einmal mitnehmen in diese Welt. Ich weiß nicht, ob Sie oder du einigermaßen sagen würden, das war eine einigermaßen zutreffende Darstellung. Ich bin da Lernender, ich versuche mich kundig zu machen. Bisschen gelesen. Gut, Dankeschön. So, jetzt ist die Frage, wenn das so ist im Judentum, warum haben wir das eigentlich in der Zeit, wenn wir das Neue Testament gelesen haben, dort nie entdeckt? Warum müssen wir jetzt mühsam das Thema Gesellschaftstransformation entwickeln und sagen, oh, das ist ja alles ganz neu, wir haben das Neue Testament bisher falsch verstanden, was ist da eigentlich schiefgelaufen? Und da möchte ich ansetzen bei vier oder mehreren, mal gucken, wie viele es sind, Klischees vom Judentum, die uns meines Erachtens den Blick versperrt haben, zu verstehen, was Jesus wirklich wollte, wie das Neue Testament gemeint ist und wie das Judentum zur Zeit Jesu war. Die will ich mal kurz vorstellen. Das erste, ich nenne das Klischee vom Spätjudentum und seiner Ablösung durch das Christentum. Das ist ein Grundthema, was sich bei christlichen Bibellesern immer durchzieht. Wenn wir in die Zeit Jesu denken, wenn ich frage, was ist denn die jüdische Idee zu irgendwas, ja, sagen wir mal zu Gesellschaftstransformation, dann ist sofort, das ist mir mit meiner Frau noch so passiert, ich sage, ich gebe ein Seminar über jüdische Vorstellungen von Gesellschaftstransformation, sagt sie, ja, da fällt mir was ein, Micha 2, Vers 7 zum Beispiel. Ja? Also unsere Idee ist natürlich immer, gucken wir ins Alte Testament. Das ist auch eigentlich schon mal gut, weil das Alte Testament ist auf jeden Fall die Grundlage des jüdischen Glaubens. Ja? Jetzt haben wir aber als Christen so einen kleinen Trick, wenn wir das machen, dass wir nämlich immer mit einem Grundidee rangehen und die geht ungefähr so. Da war das Alte Testament, da war alles in Ordnung. Gott hat seinem Volk die Tora gegeben und hat zum Beispiel eine ganz, ganz tolle Sozialgesetzgebung gegeben, wo auf die Armen, für die Armen gesorgt wurde, für die Witwen und Waisen, wo Entscheidungsrecht eingeführt wurde, die Rechte der Frau gestärkt wurden, die Armen das Recht hatten, vom Acker die übrigen Früchte aufzulesen. Also es gibt ganz, ganz viele tolle Sozialgesetzgebungen im Alten Testament. Da kann man anfangen, wenn man Gesellschaftstransformation studiert. Das Jubeljahr, wir haben gestern davon gehört, ja, das ist ja alles in der Bibel drin. Ja, und jetzt sagen wir aber, ja, das war so, aber dann ging alles den Bach runter, weil das jüdische Volk dann ungehorsam wurde. Wir lesen dann die Propheten und so, ja, und dann wurde alles immer schlimmer und die sind quasi alle vom Glauben abgefallen. Dann kam natürlich das Exil und das Gericht und da ist sozusagen die Sache schiefgegangen. Ja, und dann, wenn man jetzt also in die Zeit Jesu kommt, dann ist sozusagen immer alles irgendwie verdreht, degeneriert, nicht mehr da, die haben das alles vergessen, die wussten das nicht mehr und so. Ja. Und jetzt muss also, das ist also quasi das Judentum, das sogenannte Spätjudentum, so hat man das vor 100 Jahren genannt, weil man gesagt hat, das Eigentliche war natürlich bei Mose und Abraham und so. Und dann ist es quasi degeneriert und zur Zeit Jesu war das nur noch so die letzten Zuckungen, ja, eines eigentlich absterbenden Glaubens. Man nennt das dann Spätjudentum und dann war es auch endlich vorbei, weil jetzt kam ja Jesus. Ja. Und dann ist sozusagen Jesus derjenige, der das Ganze aus der Degeneration wieder herausholt und sagt, jetzt entdecken wir wieder, was eigentlich im Alten Testament steht. Das ist so eine Grundidee, mit der wir immer rangehen, weswegen wir dann sozusagen das Judentum, das hat Jesu oft total missverstehen. Ja? Weil wir immer sagen, im Alten Testament steht das zwar so, aber das hatten die ja alles vergessen oder verdreht oder missverstanden. Und erst Jesus kam jetzt und hat es ihnen wieder beigebracht. Dieses Grundmodell kann sich jetzt in zwei Varianten auswirken, die man in der Forschung findet. Und die sind die nächsten beiden. Also das Klischee vom gesetzlichen Judentum. Das Klischee vom gesetzlichen Judentum in der Literatur von vor 100 Jahren sehr verbreitet, aber dann auch in vielen unserer Bibellexika. Weil die sind nun mal alle vor 50, 60 Jahren entstanden. Und deswegen ist die Idee da sehr stark drin. Und die Idee geht eben ungefähr so. Zur Zeit Jesu war das Judentum eine ganz eng stirnige gesetzliche Religion, wo man sich an bestimmte Regeln halten musste, damit man in den Himmel kommt, ja, und man musste sich sozusagen den Himmel erarbeiten, wenn man die Gebote genau gehalten hat. Aber die Gebote waren auch so kleinlich dann, dass man also, wenn immer das beschrieben wird in Kommentaren und Predigten, achte immer drauf, wenn immer die Pharisäer beschrieben sind, dann heißt es immer, sie beachteten ängstlich das Gesetz oder kleinlich oder irgendwie solche Worte sind immer gerne dabei, ja. Also das war alles quasi auf Gesetze reduziert, also erstmal die Kleinlichkeit, die Engstirnigkeit und dann auch dieser Gedanke, man muss sich den Himmel verdienen. So, und jetzt ist die Frage, was macht das mit unserem Bild vom Evangelium? Und jetzt ist ein interessanter Mechanismus. Durch dieses Klischee vom Judentum haben wir versucht, eine Gegenantwort des Christentums zu entwickeln, die sozusagen immer dagegen spricht. Ja? Also das Judentum war ja total gesetzlich und da musste man bestimmte Gebote halten und so. Deswegen ist das Evangelium das genaue Gegenteil, nämlich es gibt keine Gebote, es gibt keine Gesetze, es ist eigentlich völlig egal, was du tust, Hauptsache du hast den Herrn Jesus lieb und dein Tun hat auch keine Konsequenzen, weil wir werden ja nicht nach unseren Werken gerichtet. Ja? Das ist so eine also einfache Evangeliumsdeutung, ja? Judentum gesetzlich, Jesus Freiheit. So, was macht das jetzt mit unserem gesellschaftstransformatorischen Verständnis? Ja? Das sagt, wenn ich meine, etwas Gutes in der Welt tun zu müssen, dann könnte das ja sein, dass ich entweder gesetzlich werde oder dass ich mir denke, damit was im Himmel verdienen zu können. Also ist es besser, überhaupt nichts Gutes zu tun. Manche christliche Lehrer haben das auch so gesagt. Die guten Werke sind schädlich. Ja? Das heißt, wir haben uns quasi erst ein Klischee aufgebaut vom Judentum, haben das dann beantwortet mit einem christlichen Gegenbild, ja, um das zu bekämpfen. Und dieses christliche Gegenbild hat dann dazu geführt, dass wir für die Gesellschaft überhaupt kein Interesse mehr hatten, weil wir gesagt haben, wir wollen ja nicht gesetzlich sein und wir wollen uns ja auch nicht den Himmel verdienen. Ja? Jetzt ist die Frage, sozusagen, stimmt dieses Klischee überhaupt? Ja? Da müsste man jetzt in die Texte gucken. Ich habe eben hier einige Texte kopiert aus den alten jüdischen Quellen. Das haben wir auch mit unserer Klasse teilweise schon gemacht. Da müsste man jetzt einen ganzen Nachmittag mal investieren und zu sagen, wie ist das denn im Judentum, ja, mit Umgang mit dem Gesetz? Ist das wirklich so, dass man sich da ängstlich, kleinlich an irgendwelche Gebote halten muss, damit man sich den Himmel verdient? Ich kann das nur ansatzweise hier machen, weil uns die Zeit natürlich davon läuft. Ich habe hier ein paar Texte, also zum Beispiel, wir sagen immer, ja, beim Judentum galten die Gesetze, aber bei Jesus ging es ja um die Beziehung zu Gott und die Liebe zu Gott. Und jetzt sind mal zwei Beispiele hier aus jüdischen Bibelauslegungen. Die erste, vielleicht sagst du, ich lerne darum Torah, Gesetz, weil ich reich werden will oder weil ich Rabbi genannt werde oder weil ich Lohn in der kommenden Welt dafür erhalte. Die Schrift lehrt aber, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Daher sollt ihr alles, was ihr tut, aus Liebe zu Gott tun. Ja, also hier ist das Grundidee, sozusagen nicht kleinliche Gesetzlichkeit, sondern Liebe zu Gott. Andere Auslegung, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Handle also aus Liebe. Die Schrift unterscheidet den, der aus Liebe handelt, von dem, der aus Furcht handelt. Wer aus Liebe handelt, dessen Lohn ist zweifach und gedoppelt. Stell dir einen Menschen vor, der sich vor seinem Mitmenschen fürchtet. Wenn dieser ihn dann bedrängt, dann lässt er ihn stehen und geht weg. Du aber handle aus Liebe, denn Liebe anstelle von Furcht hast du nur im Verhältnis zu Gott. Ja, also Liebe als Grundidee. Dann gibt es diese Frage, kann man sich wirklich mit guten Werken den Himmel verdienen? Gibt es auch ein paar Zitate hier. Das berühmteste ist vielleicht das mittlere. Ich lese mal das erste auch. Rabbi Johanan ben Zakkai, ungefährer Zeitgenosse von Jesus, eine Generation später, lernte die Torah von Hillel und Schammai. Er pflegte zu sagen, wenn du viel Torah getan hast, halte dir darauf nichts zugute, denn dafür bist du ja erschaffen worden. Ja? Erinnert euch an das, was Paulus sagt? Ja, denn ich habe alle Gesetze immer gehalten, aber ich erachte es für gar nichts. Ja? Wir lesen da oft herein, Paulus sagt, die Gesetze sind mir völlig egal. Ja? Was er aber eigentlich sagen will ist, ich habe die Gesetze immer getan, aber ich halte mir darauf nichts Zugutes, weil dafür bin ich ja schließlich geschaffen. Ja? Oder hier Antigonos von Socho, der ist sogar schon vor Christus, 1. Jahrhundert vor Christus, er sagte, seid nicht wie Diener, die ihrem Herrn mit der Absicht dienen, Lohn zu empfangen, sondern seid wie Diener, die ihrem Herrn mit der Absicht dienen, keinen Lohn zu empfangen. Tut alles aus Ehrfurcht vor dem Himmlischen, also vor Gott. Oder der nächste Rabbi, der sagt, mache die Worte der Torah nicht zu deiner Krone, um dich mit ihnen zu rühmen. Das erinnert alles auch an Paulus. Ja? Man soll sich nicht rühmen, aber das heißt ja nicht, dass man die Torah nicht tun soll. Ja? Sondern sozusagen dieses Klischee, man tut das ja nur, um sich bei Gott was zu verdienen, das finden wir in den Quellen hier nicht so. Interessant ist auch, der Gedanke vom Reich Gottes. Wir haben das schon in diesem Begriff, Litaken Olam B'Malkut Shaddai, also die Welt wiederherstellen durch das Reich Gottes, durch das Königreich Gottes. Wir denken immer, das wäre sozusagen die neue bahnbrechende Botschaft von Jesus gewesen. Aber das war eine sehr biblische Botschaft. Die Idee, dass Gott König ist, wir haben es heute gehört, ist schon in den Psalmen immer wieder wiederholt. Psalm 90, Gott ist der König der Welt, deswegen und so. Und das sagen auch natürlich die Rabbiner. Rabbi Joshua ben Korcha sagte, warum stehen die Worte Höre Israel vor den 10 Geboten im 5. Buch Mose? Weil der Mensch zuerst das Königreich der Himmel auf sich nehmen soll und danach erst das Joch der Gebote. Und dann wird es mit einem Gleichnis beschrieben. Nimm dafür ein Gleichnis. Wem ähnelt die Sache? Einem, der in eine Stadt kam und zu den Bürgern sagte, ich will König über euch sein. Sie sagten zu ihm, hast du uns denn etwas Gutes getan, dass du König über uns sein willst? Was tat er also? Er baute ihnen die Stadtmauer, leitete ihnen das Wasser zu und führte für sie Kriege. Dann kam er wieder und sagte zu ihnen, ich will König sein über euch. Sie aber antworteten, ja, aber ja. Ebenso führte auch Gott Israel aus Ägypten, zerteilte ihnen das Meer, ließ das Manna für sie herabkommen, den Brunnen für sie aufsteigen, die Wachteln für sie herbeifliegen und führte sie für sie den Krieg mit Amalek. Dann sagte er zu ihnen, ich will König über euch sein. Sie aber sagten zu ihnen, ja, aber ja. Also wir sehen hier die Idee, es geht um das Königreich Gottes. Zunächst mal geht es darum, das Königreich Gottes auf sich zu nehmen. Und dann ist die Frage, wie wirkt sich das aus, indem wir nach Gottes Weise leben in der Welt. Das nächste Gleichnis sagt auch nochmal dasselbe. Es gibt ein paar andere Aspekte noch dieser Gesetzlichkeit. Also zum Beispiel, man hat sich immer nur eng an das Gesetz gehalten, damit man nicht mehr machen musste, als das Gesetz vorschreibt. Aber bei Jesus sollst du auch darüber hinausgehen. Ist auch Unsinn, ihr könnt die nächsten beiden Texte lesen. Da wird ein wichtiger ethischer Grundsatz im Judentum gesagt, dass man nämlich immer auch über das vom Gesetz Gebotene hinausgehen soll und das Gesetz immer nur eine Mindestvorschrift ist. Also, dieses Klischee, man könnte das noch weiter verfolgen, aber ich hoffe, die Beispiele genügen, um zu sagen, es ist ein Klischee, was uns geschadet hat, weil wir dann das Evangelium als Gegenbild entworfen haben, gesagt haben, Gesetze sind egal, Ethik ist egal, die Welt, man darf nichts Gutes tun in der Welt, da will man sich dann nur bei Gott was verdienen. Jetzt passiert Folgendes. Also das andere, das erwähne ich mal kurz, das Klischee von der äußerlichen Religion. Also das ist auch ein beliebtes Klischee. Beim Judentum ging es nur um Äußerlichkeiten. Hauptsache man stand beim Gebet irgendwie groß da, Hauptsache man hielt den Kultus ein, das Innerliche war alles völlig egal. Ja? Und jetzt geht es bei Jesus aber um das Herz und das Innerliche. Ja? Und das ist der gleiche Mechanismus, was passiert nämlich, weil ich das Äußerliche ablehne, führe ich das Christentum ein als eine Religion der Innerlichkeit. Und was passiert? Die Gesellschaft wird mir egal, weil es Jesus ja nur um das Herz geht. Wir wollen ja keine äußeren Institutionen aufbauen, irgendwelche gesellschaftlichen Dinge oder sowas, sondern es geht ja um das Herz. Das heißt, auch hier haben wir erst ein Klischee entworfen, was vielleicht gar nicht richtig ist, dann das Christentum als Gegenbild entworfen und sind in unsere eigene Falle getappt. Wir haben plötzlich gesagt, im Christentum geht es um die Seele und das Innerliche, weil bei den Juden geht es ja nur um das Äußerliche. Das will ich jetzt gar nicht vertiefen, auch dazu gibt es ein paar Texte, die uns zeigen, dass es sozusagen auch in der jüdischen Gesetzesverständnis natürlich immer um das Innere geht, aber das Innere wirkt sich aus im Äußeren. Ja? Da ist ein innerer Zusammenhang da. Jetzt komme ich aber zum nächsten, das Klischee der politischen Messias-Erwartung und das unpolitische Christentum. Jetzt gibt es nämlich Leute, die schlagen vom einen Extrem ins andere, die sagen, nein, das Judentum war überhaupt nicht gesetzlich und sowas, sondern das Gegenteil war der Fall. In der sogenannten neuen Paulus-Perspektive sagt man, das Judentum war ganz anders. Es war eine Bundesreligion, also Gott hat gesagt, ihr gehört alle zu meinem Bund, ihr seid Israeliten, egal was ihr tut, ihr braucht auch gar nichts Gutes zu tun, sozusagen ihr gehört zu meinem Volk und das ist das Tolle. In diesem Modell ist sozusagen die Gnade zuerst da, weil Gott nimmt sein Volk ja an und die Gesetze sind jetzt quasi nur noch eine Nebensache, nämlich sie dienen dazu, mich als Volk Israel abzugrenzen gegen den bösen anderen. Ja, zu sagen, ich halte den Sabbat, weil ich ein eigenes Volk bin und du nicht. Ja? Ich halte die Speisegebote, um zu sagen, ich bin Israelit und du nicht. Ja? Und das führt zu dieser Idee eines Volkes Israel, das total sozusagen ethnozentrisch, nationalistisch sich auf seine völkische Identität zurückzieht und vor allen Dingen immer gegen alle bösen Heiden ist. Ja? Wir kennen das alle aus den Predigten, alle Juden haben alle Römer gehasst und ihr einziges Ziel war, die Römer aus dem Land zu vertreiben. Ja? Hört man immer wieder sozusagen diese Grundidee, das Wichtigste für das jüdische Volk zur Zeit Jesu war die Beendigung der römischen Herrschaft. Und das war eigentlich auch ihre Vorstellung vom Reich Gottes. Für die Juden war das Reich Gottes eine rein innerpolitische Geschichte. Sie wollten die Römer vertreiben und ihren eigenen König einsetzen. Um mehr ging es ihnen gar nicht. Habe ich wieder ein Klischee entworfen. Nämlich den Juden ging es nur um militärische Aktionen gegen die Römer. Und wenn dann mal ein Messias auftreten sollte, wie Jesus, dann wurde er nur daran gemessen, ob er einen Aufstand gegen die Römer gemacht hat oder nicht. Ja? Und gegen dieses Klischee muss ich natürlich wieder ein Gegenbild entwerfen und sagen, also, Jesus ging es überhaupt nicht um die Politik. Da waren die doofen Juden auf dem falschen Dampfer. Jesus hat gesagt, es geht um das Himmelreich und nicht um die Politik. Und wieder haben wir uns eine Chance genommen, ja, und haben uns zurückgezogen aus der Politik, weil wir sagen, wir wollen ja nicht so sein wie die Juden. Ja? Denen ging es ja nur um die militärische und den Widerstand gegen die Römer. Und bei Jesus geht es um das Reich Gottes. Also ihr merkt, das Schema ist immer dasselbe. Wir entwerfen ein Zerrbild vom Judentum, machen dann das Christentum zum Gegenbild und das Gegenbild ist dann dummerweise immer so, dass es für die Gesellschaft keine Relevanz mehr hat. Das ist eigentlich sehr schade. Und deswegen schlage ich hier vor am Ende, was ich nenne, im Anschluss an N.T. Wright, eine kritisch-realistische Sicht des Judentums und des frühen Christentums. Also, lass uns doch mal alle Quellen zusammennehmen. Ach so, kurzer Schlenker nochmal. Zu dem letzten Punkt habe ich auch 2-3 Quellentexte zusammengestellt, in denen es darum geht, ist es wirklich so, dass alle Juden nur einen politischen Messias erwartet haben? Und da gibt es 3 Quellentexte. Beim einen geht es darum, dass die Rabbinen sagen, wie ist das, wenn ihr unter Fremdherrschaft lebt? Im ersten. Ja. Und da sagen sie im Grunde, es gibt 3 wichtige Regeln, wenn man unter Fremdherrschaft ist. Erstens, dass die Israeliten nicht alle zusammen aus dem Exil zurückkehren werden. Also genau diese Hoffnung, wir machen großen Aufstand und dann kommen wir alle aus dem Exil wieder, haben zumindest manche der Rabbinen widersprochen. Ja. Das zweite, dass die Israeliten nicht rebellieren sollen gegen die Fremdherrscher. Ja, zumindest dieser Rabbi war der Ansicht. Und das dritte natürlich, dass die Götzendiener Israel nicht über die Maßen bedrücken sollen. Aber das ist natürlich dann deren Sache. Also hier finden wir einen völlig anderen Ansatz. Der gründet sich übrigens auf Jeremia 29. Wenn ihr unter Fremdherrschaft seid, suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn. Ja, auf diesen Bibelvers gründen sich viele jüdische Auslegungen, die sagen, wenn wir unter Fremdherrschaft sind, dann sollen wir uns positiv einbringen, sollen wir für unsere Herrscher beten, sollen wir mitgestalten und eben nicht rebellieren. Also es gab da auch solche und solche. Es gab natürlich auch die Zeloten, die gesagt haben, wir müssen Krieg führen. Aber das war sehr viel gemischter. Dann ist die Frage sozusagen, waren die Bösen wirklich nur die Römer? Oder vielleicht die Sadduzäer im Tempel? Oder vielleicht auch noch die Pharisäer? Oder ist das Böse nicht in uns allen? Da ist ein Text aus Qumran, den habe ich gestern schon kurz zitiert, um zu zeigen, dass durchaus auch bei den Juden bewusst war, die Bösen sind nicht die anderen. Wir sind auch nicht nur die Römer, sondern das Böse ist eine Macht, eine teuflische Macht, die uns alle dominiert. Und wenn wir von der Herrschaft Gottes reden, dann geht es um das Ende der Herrschaft des Bösen. Das hat nicht nur was mit der Vertreibung der Römer zu tun. Das hat was mit Gesellschaftstransformation zu tun. Nämlich, dass das Böse in uns allen, in unserer Gesellschaft abgeschafft wird. Natürlich auch die bösen Herrscher. Aber das wendet sich ja nicht gegen die Herrscher. Das ist immer der Punkt. Man denkt immer, ja, ne, lass uns die Römer erschlagen, dann ist das Reich Gottes da. Nein, die haben viel tiefer gedacht. Lass uns das Böse beseitigen und für die anderen Völker beten. Und das zeigt sich im nächsten Text einer wichtigen Idee, dass nämlich zum Beispiel einmal im Jahr beim Laubhüttenfest, wenn man geopfert hat, man 70 Bullen geopfert hat für die anderen Völker, um für die vor Gott einzustehen und zu sagen, lieber Gott, vergib diesen Völkern ihre ganzen Vergehen, wir beten sozusagen dafür. Ja? Das ist dieses Grundidee, nochmal in der Welt zu sein. Natürlich auch nicht von der Welt zu sein, ja? Aber doch in der Welt, sich getrennt zu halten und dennoch positiv für die Gesellschaft und für die Herrscher einzutreten. Also auch da ist es sozusagen eher ein Klischee. Was ist die kritisch-realistische Sicht? Warum nicht einfach ein Bild entwerfen, wo wir das Alte Testament so nehmen, wie es ist, nämlich als gute Weisung Gottes, mit ganz vielen guten gesellschaftsverändernden Vorschriften und Gesetzen, die dafür helfen, Armut zu bekämpfen, Witwen ihre Rechte zu geben, die Frauen gleich zu berechtigen und so weiter. Warum müssen wir annehmen, dass das dann irgendwann degeneriert ist und in den Bach runtergegangen ist? Warum nicht annehmen, dass es zur Zeit Jesu genauso wichtig war? Und zu sagen, zur Zeit Jesu haben die Rabbinen versucht, genau diese Gebote umzusetzen, weil es sozusagen Gottes Wille für die Gesellschaft war. Natürlich gab es immer Auseinandersetzungen mit bösen Herrschern und dem Bösen in uns und bösen Sündern und sowas. Es gab immer die politische Dimension, es gab aber auch eine persönliche, spirituelle Dimension. Wie komme ich mit Gott ins Reine? Das gab es auch, genau wie im Alten Testament. Da gibt es ja auch Geschichtsbücher und Psalmen. Genauso gibt es zur Zeit Jesu natürlich das Politische, ja, die Herrschaft, die Fremdherrschaft, die Rückkehr aus dem Exil. Es gibt aber auch das ganz Persönliche. Wie komme ich mit Gott klar? Wo habe ich gestern gesündigt? Wie werde ich meine Sünde los? Genauso wie im Alten Testament. Und warum nicht annehmen, dass Jesus und Paulus genau diese positive Kraft des Judentums aufgenommen haben und gesagt haben, ja, so ist es richtig. Warum funktioniert das Christentum eigentlich nur, wenn es im Gegensatz zum Judentum aufgebaut wird? Warum brauchen wir diese Konfrontation? Jesus kam und es war alles ganz anders. Wenn wir das ernst nehmen, was N.T. Wright sagt, dann war das Besondere bei Jesus nicht, dass er völlig neue Lehren gebracht hat oder völlig neue Gesetze oder alle Regeln über den Haufen warf. Das besonders Neue war, dass Jesus behauptet hat, ich bin der von Gott gesandte Messias. Ich verkörpere Gott in der Welt. Und mein Tod am Kreuz ist das entscheidende Heilsereignis. Das ist natürlich etwas, wo ich zumindest mit meinen ganzen jüdischen Freunden nicht auf den gleichen Nenner komme. Aber das ist der wirkliche Anstoß im Neuen Testament, dass Jesus die messianische Zeit einläutet. Und da sagen viele Juden, nee, das war noch nicht so, weil es ist ja immer noch alles genauso wie vorher. Das kann ja nicht sein, weil wenn der Messias kommt, dann wird die Welt auch anders sein. Und da ist natürlich das, was N.T. Wright sagt, dass der christliche Glaube ist, der Messias ist in der Tat gekommen, das Königreich ist in der Tat eingeläutet, aber es ist noch nicht implementiert und da sind wir jetzt gerade dabei. Ja? Da haben wir sozusagen als Christen einen Unterschied. Aber das ist das eigentlich Neue im Neuen Testament, ist, dass Jesus kommt. Oder wie N.T. Wright gestern gesagt hat, das Neue ist, wie spät es ist. Ja? Also der Zeitpunkt. Wo sind wir auf der Weltenuhr? Sind wir schon in der messianischen Zeit oder warten wir noch drauf? Aber das muss ja nicht heißen, dass unsere Vorstellung von Gesellschaft, von Ethik, von Gesetz, von Sünde eine andere sein muss. Also warum nicht da einfach eine Kontinuität annehmen und zu sagen, Jesus und Paulus haben da die jüdischen Impulse für Gesellschaftstransformation direkt aus dem Alten Testament und aus dem Judentum ihrer Zeit positiv aufgenommen. Gesagt, wir sind in dieser Welt, um etwas darzustellen von der Heiligkeit Gottes. Wir sollen ein heiliges Volk von Königen und Priestern sein, zusammen mit dem Volk Israel. Wir als Nichtjuden sind in diese Berufung mit hineingenommen und sollen sie mitverwirklichen, aber nicht anstelle des Volkes Israel, sondern mit ihm zusammen. Es ist interessant, dass im Neuen Testament immer dieses Nebeneinander von Israel und den Völkern auch in der Gemeinde beibehalten wird. Manche denken ja, Paulus und Jesus haben das aufgehoben. Ja? Jetzt gehören wir alle zu Jesus, da brauchst du kein Israel, keine Juden und keine Nichtjuden mehr. Wird immer der Vers zitiert, ist im, bei Jesus gibt es, in Christus gibt es weder Jude noch Nichtjude. Ja? Dann sage ich immer, ihr müsst mal weiterlesen. Da steht auch, in Christus gibt es weder Mann noch Frau. Ja? Also was Paulus hier sagt, ist genauso wie Mann und Frau natürlich ihre eigene Identität behalten und auch noch weiter auseinanderhaltbar sind, ja, und trotzdem eine Einheit sind in Christus, so sollen auch Juden und Nichtjuden in Christus eine Einheit werden. Nicht indem sie ihre Identität aufgeben, sondern indem sie behalten und in diesem Gegenüber eine Einheit werden. Und dann wäre nämlich genau das eigentlich eine gute Beschreibung der neutestamentlichen Perspektive, ja, oder auch eine gute Grunddefinition für Gesellschaftstransformation, nämlich das Letaken Olam B'Malkut Shaddai, Wiederherstellung der Welt unter der Königsherrschaft Gottes. Das ist vielleicht das, was Jesus eigentlich wollte und das, was Paulus dann auch gesagt hat. Dazu, ganz kurz, ihr seht, ich habe da den Punkt 2 völlig ausgelassen, können wir vielleicht gleich in der Fragerunde noch drauf eingehen. Aber jetzt will ich ganz kurz mit Punkt 4 noch schließen. Es geht noch einigermaßen, dann haben wir noch 20 Minuten für Rückfragen. Ich will nämlich jetzt noch einen Schritt weitergehen und sagen, okay, wir haben versucht zu verstehen, was im Judentum heute und auch damals Gesellschaftsveränderung bedeutet. Nämlich ein Sein in der Gesellschaft, sowohl kritisch als auch positiv, weil man sozusagen woanders verankert ist, aber doch in dieser Gesellschaft mitwirkt. Das ist das jüdische Verständnis. Das ist meines Erachtens auch genau das Christliche. Und wenn wir nicht immer unsere schiefe Brille aufgesetzt hätten, hätten wir es vielleicht viel früher verstanden, weil wir dann nicht Jesus und Paulus immer gegen das Judentum hätten lesen müssen und falsche Feindbilder aufbauen müssen. Jetzt würde ich einen Schritt noch weitergehen und sagen, was können wir denn für uns heute daraus lernen? Und da möchte ich drei Gedanken euch mitgeben, nämlich was war denn jetzt wirklich das, was Jesus auch auszusetzen hatte am Judentum seiner Zeit und an den Pharisäern? Weil manche sagen immer, wenn ich über dieses Thema rede, ja, du machst das alles gut und die Juden waren alle gut und es war alles richtig und so, aber Jesus hat doch auch ganz scharfe Worte gesagt gegen die Pharisäer. Und genau das ist auch richtig. Und wenn wir das verstanden haben, dass es hier nicht darum geht, dass Jesus sagt, das Judentum ist grundsätzlich schlecht und jetzt kommt was Neues, dann hören wir auch die Kritik von Jesus anders. Nämlich, dass er bestimmte Leute anspricht, weil sie ihr eigenes Judentum falsch verstehen und oder in einer falschen Weise leben. Nämlich, was er kritisiert an Pharisäern zum Beispiel, ist nicht, dass sie Pharisäer sind. Auch nicht, dass sie die Gebote halten. Auch nicht, dass sie überhaupt Gebote haben. Im Gegenteil, das ist eigentlich was Gutes. Er sagt ja, die Pharisäer und Schriftgelehrten sitzen auf dem Stuhl des Moses und alles, was sie euch sagen, das sollt ihr tun. Aber, und das ist eine Kritik, wie sie es tun, sollt ihr es nicht machen. Ja? Er sagt, das, was sie sagen, ist eigentlich richtig. Das Problem ist, dass sie manchmal nicht das leben, was sie sagen. Und das kennen wir vielleicht von uns Christen auch. Ja? Man hat eine gute Überzeugung, aber man lebt sie nicht. Das soll vorkommen, das kam wahrscheinlich auch damals vor. Es gibt vor allen Dingen drei Punkte, die Jesus kritisiert an Juden seiner Zeit. Klammer auf, nicht an allen Juden grundsätzlich, sondern an manchen Juden seiner Zeit. Nämlich das eine ist die Gefahr der Überheblichkeit. Dass man sagt, okay, also zum Beispiel, ich bin ein Pharisäer, das heißt, ich versuche, die Gebote möglichst gut einzuhalten. Ja? Und die Gefahr, die darin liegt, ist, weil ich sie gut einhalte, finde ich mich besser als jemand anders, der sie nicht so einhält. Und da erzählt Jesus ein paar Beispiele, ja, dass es solche Pharisäer gab. Kann ich mir auch gut vorstellen. Die sagen, guck mal hier, ne, ich halte das ja alles ein und so. Und die anderen nicht, also bin ich besser als der. Das, glaube ich, ist normal menschlich. Das wird auch damals vorgekommen sein. Und da sagt Jesus, das ist verkehrt. Ja. Was auch ja manche der Rabbiner sagen. Du sollst ja nichts darauf einbilden, dass du die Gesetze hältst. Sondern das ist ja nur deine Bestimmung. Das zweite ist die Gefahr der Ausgrenzung. Also, was damals manchmal passiert ist durch die pharisäischen Gesetze, ist, dass man sehr klare Linien gezogen hat zwischen gut und böse, richtig und falsch, weil man es ja auch gesetzlich definieren konnte. Und zum Beispiel, ein Beispiel, es gab diese pharisäischen Gemeinschaften, Konsumgemeinschaften, wo man gesagt hat, es gibt bestimmte Sorten von Obst, kann ich jetzt nicht im Detail erklären, die man essen darf und andere nicht, weil es gab das ganze System der Verzehntung, auch ein System der sozialen Gerechtigkeit. Von allem Obst, was ich ernte, gebe ich 10% an den Tempel und das wird wieder umverteilt auch an die Armen. Ja, so. Das heißt, es gibt quasi faires Obst und nicht faires Obst, wenn man das in modernen Begriffen sagt. Ja, so. Und jetzt ist die Frage, wer hat das faire Obst und wer nicht? Ja? Und da gab es jetzt Gemeinschaften, Genossenschaften, denen man beitreten konnte, wo man sagte, ich gehöre zu dieser Genossenschaft und ich verpflichte mich, dass alles Obst, was du bei mir kaufst oder isst, quasi verzehntet ist. Ja? Und da kannst du dann sicher sein. Wenn jemand, und das heißt, das führt natürlich dazu, dass ich jetzt gucke, wenn ich Obst kaufen gehe, versuche ich natürlich nur da zu kaufen, wo auch jemand aus meiner Genossenschaft ist. Ja? Also das heißt, man zieht dann sehr enge Grenzen, wer dazugehört und wer nicht. Das führt natürlich dazu, dass man sozusagen die anderen ausgrenzt, zum Beispiel Zöllner, das führt dann dazu, weil die Zöllner mit allem Obst was zu tun hatten, die mussten das ja immer abwägen und dafür bezahlen und so, das heißt, die mussten das faire und das unfaire Obst dauernd anfassen und so und die waren ein bisschen suspekt dafür, obwohl man durfte auch als Zöllner in eine pharisäische Genossenschaft eintreten, das ging also auch. Aber, das heißt, die Gefahr ist, dass man sehr stark sozusagen unterscheidet, wer sind die Guten, wer sind die Bösen, bei wem darf ich kaufen, bei wem nicht und so. Und das ist eine Gefahr, wo Jesus auch drauf eingeht und sagt, er überschreitet diese Grenzen, er geht dann doch beim Zöllner essen, wo man normalerweise nicht essen gehen sollte und sagt, ja, ihr verzehntet das alles, aber auf die wichtigen Dinge achtet ihr nicht und so. Also das ist eine Gefahr. Und das dritte, die Gefahr der Werkgerechtigkeit, dass man eben doch denkt, ja, sozusagen, wenn ich jetzt genügend dieses Gute tue, dann habe ich vielleicht bei Gott einen Stein im Brett oder so. Das kann ja passieren. Es ist zwar nicht so gemeint von der Idee und die Rabbis warnen auch davor, aber das kann ja passieren. Und jetzt würde ich das gerne auf unsere Zeit übertragen und sagen, wo ist denn sozusagen, wie können wir für uns heute daraus lernen? Und meine Idee war zu fragen, wo würde sich Jesu Kritik denn heute ansetzen? Und da gibt es ja immer den Versuch zu übertragen, wer sind denn die Pharisäer? Und besonders beliebt ist bei uns zu sagen, die Pharisäer sind auch heute bei uns die besonders Frommen, ja? Also die strengen Pietisten oder so, das sind die Pharisäer und jetzt sind wir quasi, da haben wir das alte Feindbild wieder gemalt. Ich habe mal versucht, es anders zu machen und ich glaube, das ist auch das, was Jesus will. Er will sozusagen fragen, du, wenn immer er Leute kritisiert, ist sein Punkt immer der, fass dir mal an die eigene Nase. Ja? Und deswegen habe ich gedacht, wie kann ich das übertragen auf uns? Das heißt, wie können wir die Worte Jesu nicht an Kritik an den anderen hören oder an den Bösen da draußen, weder an den Römern oder an den Sadduzäern oder an den Pharisäern, sondern an Kritik an uns selber. Und da habe ich einfach mal drei Vorschläge. Ich habe mal das versucht, einfach zu machen. Und zwar habe ich neutestamentliche Gleichnisse ein bisschen postmodern umformuliert. Und das ist, glaube ich, auch so gedacht. Die Gleichnisse von Jesus, die waren immer etwas ein bisschen überraschend und ein bisschen schockierend, dass man sagt, nee, so ist es nicht gemeint. Ihr könnt ja mal überlegen, sozusagen, ob ich habe mal gesagt, was würde Jesus uns sagen, als hier versammelte gesellschaftlich engagierte, gesellschaftstransformatorische Christen, die wirklich was darauf halten, dass wir die Welt jetzt besser machen. Ja? Wenn ich da versuche, die Kritik von Jesus zu hören, kommt vielleicht Folgendes raus. Es gingen zwei Menschen hinein in einen Lobpreisgottesdienst, um zu beten. Der eine war ein gesellschaftlich engagierter Christ, der andere ein ganz traditioneller Evangelikaler. Der gesellschaftlich engagierte Christ stand am Rande und betete im Stillen, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen hier. Weltvergessene, selbstverliebte, individualistische und rückwärtsgewandte Evangelikale, die nicht wirklich leben, was sie glauben und hier nur sülzige Lobpreislieder singen. Ich dagegen, ich lebe nachhaltig. Ich kaufe regionale Lebensmittel und fairen Kaffee. Ich gehe nicht bei IKEA einkaufen und setze mich für einen globalen Schuldenerlass ein. Der traditionelle Evangelikale aber stand weit weg von ihm und er schämte sich, dass er das alles nicht tat. Aber er legte ein Steinchen vor dem Altar nieder und betete, lieber Herr Jesus, bitte vergib mir meine ganz persönlichen Sünden. Ich sage euch, dieser ging rechtfertigt nach Hause, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Vielleicht denkt man, nein, so kann das nicht gemeint gewesen sein. Ja? Aber vielleicht ist das genau das, was Jesus sagen wollte mit diesem Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner. Anderes Beispiel, er ging aber hinein zu McDonald's und trank dort einen Coffee to go mit einigen stadtbekannten Rechtskonservativen. Einige gesellschaftlich engagierte Christen, die draußen vor der Tür standen, empörten sich und sagten, seht her, der akzeptiert diese Leute und isst sogar mit ihnen. Er aber sprach, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wichtig ist es bei Jesus immer zu sehen, er sagt ja gar nicht, dass das falsch ist, was die da draußen machen. Die sind ja die Gesunden. Das ist durchaus richtig. Das Problem ist, wie sie auf die anderen gucken. Ein letztes Gleichnis. Einige gesellschaftlich engagierte Christen brachten aber einen berühmten christlichen Leiter zu ihm, den sie direkt aus einer großen christlichen Glaubenskonferenz gezerrt hatten. Sie stellten ihn in die Mitte und sagten, Meister, dieser Mann hat eine Konferenz veranstaltet, auf der Fastfood aus Plastikgeschirr serviert wird und der Kaffee von Aldi stammt. Außerdem gibt es nur Männer auf dem Podium. Und obendrein wird das auch noch durch Spenden eines großen deutschen Bankkonzerns finanziert. Von Armut oder Gerechtigkeit haben wir dort bisher nichts gehört. Wenn wir dich, Meister, auch nur ansatzweise richtig verstanden haben, dann müssten wir doch hier mal ordentlich auf den Tisch hauen und protestieren. Vielleicht können wir zu einem Boykott aufrufen. Was sagst du dazu? Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun immer weiter fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sagte, wer unter euch ohne Sünde ist, der schreibe den ersten Block darüber. Und er bückte sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie das aber hörten, gingen sie weg, die führenden Vertreter unter ihnen zuerst. Und Jesus blieb allein mit dem christlichen Leiter, der in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach, wo sind sie hin? Hat keiner einen Block über dich geschrieben? Er antwortete, niemand, Herr. Er sagte, dann verdamme ich dich auch nicht. Aber gehe hin und plane deine nächste Konferenz zur Abwechslung einmal ganz anders. Also auch hier der Punkt, Jesus nennt Sünde Sünde und sagt auch nicht, das ist ja alles egal. Aber er sagt, wie ist das mit uns und wie fällt das auf uns zurück, was wir denken? Und ich glaube, wenn wir so versuchen, das zu verstehen, was Jesus sagt, auch zum Judentum seiner Zeit und wie er da kritisch mit umgeht, dann kommen wir der Sache näher, dass wir nämlich verstehen, dass Jesus eigentlich überhaupt nichts gegen die jüdische Ethik an sich sagt und gegen die Pharisäer. Also im Gegenteil, sagt, das, was ihr macht, ist eigentlich richtig. Mein Kritikpunkt ist, wie er mit den anderen umgeht und wenn das dann zur Überheblichkeit führt oder zur Ausgrenzung. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, den er uns ins Stammbuch schreiben würde, wenn wir versuchen, das zu tun, was Jesus will. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen. Dankeschön.